Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Deutschland, da soll es bald ein neues Einbürgerungsrecht geben. So will es ja die Bundesregierung. Doch aus der Opposition, da kommen scharfe Argumente dagegen. Wir berichten gleich darüber. Außerdem, die Ukraine hat nach eigenen Angaben die beschädigte Stromversorgung wieder instand gesetzt. In China gehen Menschen auf die Straße, vordergründig aus Trauer um Brandopfer. Aber es sind auch politische Parolen zu hören. Und am Schluss dieser Sendung, wie immer in diesen Tagen, der Blick auf die Fußball-WM in Katar, wo heute die deutsche Mannschaft unter Umständen bereits ihr letztes Spiel, nämlich gegen Spanien, spielen muss. Deutschland soll ein modernes Einbürgerungsrecht bekommen, so steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Ausländer sollen es demnach leichter haben, sich hierzulande einzubringen. Kinder, die hier geboren wurden, sollen einfacher Deutsche werden können als zuletzt. Das alles vor dem Hintergrund, dass in nicht allzu ferner Zukunft in Deutschland Arbeitskräfte im Millionenmaßstab fehlen dürften. Und deshalb will die Ampelregierung möglichst alle Hürden aus dem Weg räumen, die es Ausländern erschweren, hier Fuß zu fassen. In eher konservativen Kreisen, da findet dieses Vorhaben wenig Zuspruch, ja sogar Ablehnung wird geäußert. Vom Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft ist die Rede. Und schon warnt die Innenministerin vor Verunglimpfung und vor dem Schüren von Vorurteilen. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Debatte zusammen.
Der Vorstoß der Innenministerin zur Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts hat bei der Union scharfe Kritik ausgelöst. Die Pläne seien völlig überflüssig, meinte etwa der parlamentarische Geschäftsführer von CDU und CSU im Bundestag, Thorsten Frey. Nancy Faeser wiederum verteidigte als Ressortverantwortliche ihre Vorschläge. In einem Gastbeitrag für den morgigen Tagesspiegel schreibt die SPD-Politikerin, die Reform sei lange überfällig und eine große Chance, die gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Rückendeckung für die Innenministerin war gestern auch von Olaf Scholz gekommen. In einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft hatte der Kanzler betont, die Frauen, Männer und manchmal auch Kinder, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, hätten viel zur Stärke der deutschen Wirtschaft beigetragen.
Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung all dieser tollen Frauen und Männer.
Der Gesetzentwurf des Innenministeriums sieht vor, dass für alle Menschen, die schon länger in Deutschland leben, leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen können. Statt wie bislang erst nach 8 Jahren Aufenthalt soll die Frist auf 5 Jahre verkürzt werden. Bei besonderen Integrationsleistungen, wie etwa ehrenamtliches Engagement, reichen sogar 3 Jahre Aufenthalt. Bei Senioren, die älter sind als 67 Jahre, will Faeser die bislang verlangten Sprachnachweise streichen. In Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern sollen automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit 5 Jahren seinen rechtmäßigen Aufenthalt hierzulande hat. Bislang gilt eine Frist von 8 Jahren. Aus Oppositionssicht aber besonders umstritten ist der Vorschlag, künftig mehrere Staatsangehörigkeiten zuzulassen. Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, so Faeser zur Begründung, fühlten sich als Deutsche, wollten aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht komplett kappen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte dagegen in der Bild-Zeitung davor gewarnt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen. Das könne zudem die illegale Migration befördern. Auch Unionspolitiker Frey lehnt das Vorhaben ab.
Jede Staatsbürgerschaft, das ist ja nicht einfach nur ein Blatt Papier. Das hat etwas mit Identifikation und Zusammenhalt zu tun. Daran sind auch aufenthaltsrechtliche, reiserechtliche, wirtschaftliche Konsequenzen geknüpft. Es ist ganz entscheidend, dass man damit auch vorsichtig umgeht.
Unterstützung bekam die Ampel für die geplante Umsetzung eines zentralen Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag von der Wissenschaft. Deutschlands Fachkräfteproblem werde sich durch die alternde Gesellschaft und den Wettbewerb um die klügsten Köpfe verschärfen, wenn die Politik nicht handle, meinte etwa der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, im Handelsblatt. Eine klare Perspektive auf die Staatsangehörigkeit sei daher ein wichtiger Faktor, um Deutschland auch bei ausländischen Fachkräften attraktiver zu machen. Allerdings ist die Ampel bei der geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts auch auf die Zustimmung des Bundesrats angewiesen, über den die Union bereits beim Bürgergeld erhebliche Zugeständnisse hatte durchsetzen können.
Die Diskussion um die Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts hält auch an diesem Wochenende an. Soweit Jörg Münchenberg aus Berlin. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine, da ist nicht ganz klar, wer heute welche Vorteile hat. Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland im Südwesten starke Verluste erleidet. Andererseits besteht die Vermutung, dass die Russen eine neue Offensive vorbereiten. Wie die Lage sich am Nachmittag darstellt, fasst Helge Rosenkranz zusammen.
In der Ukraine setzen Reparaturtrupps ihre Arbeit an der Energieinfrastruktur fort. Der Versorger Ukrenergo kann nach eigenen Angaben den Strombedarf wieder bis zu 80% decken. Wegen der hohen Auslastung des Stromnetzes, zum Beispiel in der Hauptstadt Kiew, drohten aber immer noch Ausfälle. In Kiew werden in den nächsten Tagen Schneefälle und teils Minustemperaturen erwartet. Russlands Armee hatte in den vergangenen Wochen die Infrastruktur der Ukraine mit Raketen und Marschflugkörpern ins Visier genommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ärmeren Ländern große Getreidelieferungen zugesagt. Mithilfe westlicher Industriestaaten seien etwa 150 Millionen Dollar für Getreide gesammelt worden, vor allem für Länder in Afrika und Asien. 60 Frachtschiffe würden in diesen Tagen für den Transport vorbereitet. Die Arbeit geht weiter. Wir bekräftigen, dass Hunger nie wieder als Waffe eingesetzt werden sollte. Wenn es nicht um ukrainische Lebensmittel, wenn es nicht um unsere gemeinsame Führung mit unseren Partnern ginge, wäre die soziale Stabilität in Regionen wie Nordafrika oder dem Nahen Osten nicht aufrechterhalten worden. Genau das wollte Russland. Das müssen und können wir verhindern. Beobachter werten die Initiative als Versuch, einige bisher weitgehend neutrale Länder auf die Seite der Ukraine zu ziehen und Russland international weiter zu isolieren. Deutschland will 15 Millionen Euro für die Lieferungen bereitstellen. Aus dem Süden der Ukraine wurden am Wochenende neue russische Luftangriffe gemeldet, besonders aus dem Städtedreieck Kryvyi Rih, Nikopol und Saporischschja. Und trotz des Abzugs russischer Truppen aus der südlichen Regionalhauptstadt Cherson bleibt die Lage dort anscheinend fragil. Seit Samstag hätten russische Einheiten die Stadt mehr als 50 Mal beschossen, so die regionale ukrainische Militärverwaltung. In den vergangenen Wochen seien mindestens 32 Menschen getötet worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Viele der noch verbliebenen Einwohner verlassen offenbar die Stadt und suchen Schutz in weniger gefährlichen Regionen. Videos zeigen lange Staus auf den Straßen heraus aus Cherson. Auch Vitali Natochi wartet, dass er mit dem Auto weiterkommt. Vorgestern ist unser Haus von Granaten getroffen worden. 4 Wohnungen sind ausgebrannt. Die Fenster sind zerschlagen. Wir können dort nicht bleiben. Es gibt keine Elektrizität, kein Wasser, keine Heizung. Also verlassen wir die Stadt und fahren zu meinem Bruder. Vitali Milajew will mit dem Zug raus aus Cherson. 3 oder 4 Tage lang gab es keinen Beschuss, nichts. Und dann begann ein ganztägiger Albtraum. Sie fingen an, uns zu terrorisieren. Sie schlugen chaotisch zu. Sie hatten keine Ziele, keine militärischen Ziele, keine Infrastruktur. Einfach Wohngebiete. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste erleidet die russische Armee im Osten der Ukraine in diesen Tagen schwere Verluste. Besonders die Region Donetsk sei umkämpft. Russland habe dort viele Gefallene zu beklagen. Russland dagegen meldete einen Militärschlag gegen eine Einheit der Fremdenlegion in der Region Donetsk. Bis zu 100 ausländische Kämpfer seien getötet worden, so das russische Verteidigungsministerium. Außerdem hätten russische Kampfflieger mehrere ukrainische Munitionsdepots mit mehr als 100 westlichen HIMARS-Raketen und etwa 7000 Artilleriegranaten zerstört. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die britischen Geheimdienstler glauben, dass die Kämpfe im Osten ein Vorzeichen sind für eine mögliche neue Offensive russischer Truppen. Nach Angaben einer amerikanischen Denkfabrik machen tagelanger Regen und der nahende Winter viele militärische Operationen aber fast unmöglich. Im Moment gehe es den Kriegsparteien vor allem darum, die eigenen Stellungen zu festigen.
Wieder 80% Strom in der Ukraine, aber auch schwere Kämpfe im Südosten, Helge Rosenkranz berichtete. In Shanghai, da protestieren seit der Nacht mehr als 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die chinesische Staats- und Parteiführung. Zwar waren es zunächst Trauerkundgebungen für die bei einem Hausbrand umgekommenen Menschen im Landesteil Xinjiang, doch schnell mischten sich bislang ganz unerhörte Töne unter die Rufe. Sogar der Rücktritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping wurde skandiert. Die Polizei ist mittlerweile massiv verstärkt vor Ort, doch die Menschen kommen immer wieder zurück. Unzufriedenheit mit der Anti-Corona-Politik, Trauer um die Todesopfer des Feuers und allgemeine Unzufriedenheit – Eine ganz seltene Mischung auf den Straßen Chinas, wo jede abweichende Meinungsäußerung sonst sehr schnell unterbunden wird. Eva Lambi-Schmidt.
Weiße Blumen als Zeichen der Trauer, ein paar Teelichte und ein Plakat mit den Worten Urumqi, Ruhe in Frieden. Auf der Wulumuqi-Lu, der Straße, die in Shanghai nach der Stadt Urumqi im chinesischen Landesteil Xinjiang benannt ist, beginnt am frühen Abend etwas, was sich zu historischen Protesten in der Nacht entwickelt. Immer wieder bleiben Passanten stehen, wie diese Frau. Ich finde das hier gut, sagt sie. Weil das hier die Urumqi-Straße ist, finde ich das besonders passend. Ich hoffe nur, dass das alle sehen werden. Wenige Stunden später werden es immer mehr Menschen. Zwischen Mitternacht und etwa 4 Uhr morgens versammeln sich schätzungsweise mehr als 1000 Menschen in Shanghai an der Kreuzung Wulumuqi-Lu an Fulu. Aus einem Gedenken an die Menschen, die am Donnerstag bei einem Feuer in einem Hochhaus in Urumqi ums Leben gekommen sind, wird ein Protest gegen die Corona-Maßnahmen in China. Die Menschen fordern Freiheit und ein Ende der Lockdowns, von denen der Lockdown in Urumqi bereits seit mehr als 100 Tagen andauert. Auf Videos, die sich in den Online-Netzwerken im Wettlauf gegen die Zensurbehörden verbreiten, ist zu sehen, wie sie gar den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping auffordern, zurückzutreten. Solche Proteste und offene kritische Äußerungen gegen den Staats- und Parteichef und die Kommunistische Partei sind bemerkenswert. In China gibt es keine Meinungs- und Pressefreiheit. Viele Menschen trauen sich nicht einmal, den Namen von Xi Jinping zu sagen. Auch in anderen Städten in China kam es in der Nacht vereinzelt zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. In der Hauptstadt Peking etwa haben sich Anwohner in manchen Wohnblocks gegen Abriegelungen gewehrt. In der Stadt Nanjing im Osten des Landes protestierten Studierende auf ihrem Campus. Immer wieder tauchten Videos davon in den chinesischen Online-Netzwerken auf, die von den Zensoren innerhalb von Minuten wieder gelöscht wurden. »10.000 Jahre dem Volke und ruht in Frieden«, rufen die Studierenden in diesem Video, auf dem zu sehen ist, wie schätzungsweise hunderte Studierende ihre Smartphones wie in einem Lichtermeer in die Luft halten. In Nanjing als auch andernorts brachten die Menschen Berichten zufolge ein weißes Blatt Papier mit, welches als stiller Protest gegen die Zensur gesehen werden kann. Gleichzeitig ist Weiß in China die Farbe der Trauer. In Urumqi, der Hauptstadt des chinesischen Landesteils Xinjiang, waren am Donnerstag nach offiziellen Angaben 10 Menschen bei einem Brand in einem Hochhaus ums Leben gekommen. Anschließend war es zu Protesten gegen die strikten Corona-Maßnahmen gekommen. Die Menschen machten unter anderem die Corona-bedingten Straßensperrungen dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr bei den Rettungsarbeiten behindert worden sei. Sie forderten das Ende des Corona-Lockdowns. Seit mehr als 100 Tagen ist der Landesteil Xinjiang abgeriegelt. Am Samstag soll es nach den Protesten zu geringfügigen Lockerungen in Xinjiang gekommen sein. Nach Angaben der Behörden sollen Menschen in sogenannten Niedrigrisikogebieten sich wieder in ihren Stadtvierteln bewegen können. China hat den 4. Tag in Folge einen Tagesrekord an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Demnach sind es aktuell fast 40.000 neue Corona-Fälle. Weiterhin hält die chinesische Staats- und Parteiführung an einer strikten Null-Covid-Politik fest. Das bedeutet, dass Corona-Ausbrüche möglichst wieder auf Null-Infektionen eingedämmt werden sollen. Dazu verhängen die Behörden in den betroffenen Gebieten strikte Lockdowns, in denen Menschen teils in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt sind. Es gibt Massentests, Ausgangsbeschränkungen und Reiseverbote. Eine Exit-Strategie raus aus der Null-Covid-Politik gibt es nicht.
Öffentliche Proteste in China, soweit Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai. Und mittlerweile werden auch aus Peking Demonstrationen gemeldet. Die Insel Taiwan wird von China als eigenes Territorium angesehen und keiner weiß, ob Peking nicht doch eines Tages entscheidet, sich die aus seiner Sicht abtrünnige Provinz wieder einzuverleiben. Auf Taiwan herrscht eine parlamentarische Demokratie, wo in Wahlen entschieden wird, wer die Politik bestimmen kann. Und so kommt es, dass Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen nach einer Wahlniederlage bei den Kommunalwahlen den Vorsitz ihrer Partei abgegeben hat. Ihre demokratische Fortschrittspartei hatte in vielen Gebieten des Landes die Mehrheit verloren. Katrin Erdmann.
In Jeans und elegantem Langarmshirt jubelt der Sieger des Abends seinen Fans zu. Chang Wan-an dankt seinen Anhängern. Der smarte Politiker von der oppositionellen rechtskonservativen Kuomintang, kurz KMT, hat in Taiwans Hauptstadt Taipeh die Mehrheit errungen. Chang soll ein Ururenkel des früheren Diktators Chiang Kai-shek sein, der 1949 nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten Chinas nach Taiwan gekommen war. Die KMT gilt als China-freundlich und hat bei den Kommunalwahlen ihre Macht behauptet und sogar ausbauen können. Die Demokratische Fortschrittspartei DPP von Präsidentin Tsai Ing-wen musste herbe Verluste einstecken. Tsai zog daraus direkt die Konsequenzen. Ich muss die gesamte Verantwortung übernehmen und trete deshalb mit sofortiger Wirkung vom Parteivorsitz der Demokratischen Fortschrittspartei zurück. Obwohl die Zentralregierung sehr fleißig war, müssen wir angesichts eines solchen Ergebnisses über viele Dinge nachdenken. Es ist nicht gelungen, die derzeitige Zusammensetzung der Kommunalpolitik zu durchbrechen. Das zeigt, dass wir noch einiges zu tun haben, wenn es darum geht, die Kommunen zu führen und die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Die Demokraten konnten für sich nur den Südwesten gewinnen. Der Rest des Landes ging fast ausnahmslos an die Opposition. Im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen vor 4 Jahren konnte die KMT damit Zugewinne verbuchen. Aber auch damals war sie schon stärkste Kraft. Wegen der Wahlniederlage hatte Taiwans Premier Su ebenfalls seinen Rückzug angeboten. Den hatte die Präsidentin jedoch abgelehnt, gab sich stattdessen zukunftsorientiert. Wir haben keine Zeit, um uns zu entschuldigen. Wir sind gefallen, aber wir werden wieder aufstehen. Wir werden unser Haupt erheben und in die Zukunft blicken. Die Demokratie ist Taiwans höchstes Gut, das durch unzählige Wahlen und die Anstrengungen von Generationen errungen wurde. Im politischen Wettbewerb gibt es Gewinner und Verlierer. Aber egal, wer bei Wahlen gewinnt oder verliert, am Ende wird immer das Volk gewinnen. Das Verhältnis zu China spielte bei den Kommunalwahlen keine Rolle. Stattdessen ging es um lokale Themen wie die Wirtschaft, die stark unter der Pandemie gelitten hat. Nach Ansicht von Experten hat der Wahlausgang keinen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2024, bei der Amtsinhaberin Tsai Ing-wen nicht wieder antreten wird. Vor 4 Jahren war es ähnlich. Die Demokraten verloren bei den Regionalwahlen, gewannen aber haushoch bei den Präsidentschaftswahlen.
Die Kommunalwahlen in Taiwan zeigen Erfolge von China-freundlichen Parteien, soweit Katrin Erdmann. Es ist noch dunkel, als die Feuerwehr auf der italienischen Insel Ischia wegen eines Unwetters ausrückt. Auf den Straßen liegt Geröll, Autos sind kaputt, es regnet in Strömen. Und als es dann hell ist, wird das ganze Ausmaß der Verwüstungen in dem Sommerurlaubsparadies deutlich. Im Schlamm versunkene Autos, bis ins Meer gerissene Busse, Schutt und Verwüstung in den Straßen. Heftige Unwetter haben im Norden der italienischen Mittelmeerinsel Ischia Überschwemmungen und Chaos angerichtet. Nun ist ein weiteres Todesopfer gefunden worden, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Der leblose Körper wurde in den Überresten eines Hauses geborgen, das die Schlammmassen nach dem Erdrutsch gestern zerstört hatten. Die Rettungskräfte teilten mit, es handele sich um ein vermutlich sehr junges Opfer. Die Leiche habe sich unter einer Matratze in einem Schlafzimmer befunden. Insgesamt gilt noch etwa ein Dutzend Personen als vermisst. Unter den Gesuchten befinden sich auch 2 Familien mit Kindern. Gestern hatten die Rettungskräfte als erstes Opfer eine tote Frau aus den Schlammmassen geborgen. Verletzt durch die Katastrophe wurden insgesamt 4 Menschen. Der Erdrutsch war ausgelöst worden durch massive Regenfälle in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dadurch hatten sich Teile aus einem Hügel oberhalb der Ortschaft Casamicciola gelöst und waren als Schlammlawine Richtung Meer gerast. Mehrere Häuser wurden zerstört, Bäume und Autos mitgerissen. Zeitweise waren 100 Menschen durch die Schlammmassen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Regierung hat heute Vormittag den Notstand für Ischia ausgerufen. Für die Menschen in den betroffenen Gemeinden wurden 2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt.
Todesopfer nach Unwetter in Ischia, soweit Jörg Seuselberg. Hier ist der Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Ein Sozialdemokrat, der mit Geld umgehen kann, so schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung über Jens Bullerjahn, den früheren Finanzminister von Sachsen-Anhalt. Er galt als einer der Architekten des sogenannten Magdeburger Modells. 6 Jahre lang, bis 2002, führte darin der damalige Ministerpräsident Reinhard Höppner von der SPD eine Regierung ohne eigene Mehrheit. Sie war im Landtag auf die Unterstützung der SED-Nachfolgepartei PDS angewiesen. Jens Bullerjahn ist gestern gestorben.
Wir sehen uns. Das waren die Abschiedsworte nach unserem letzten Treffen Mitte des Jahres. Damals sprach Jens Bullerjan erstmals in einem Radiointerview öffentlich über seine unheilbare Krankheit. Auf den Füßen bereits langsamer unterwegs, stimmlich schon arg eingeschränkt, aber im Kopf noch hellwach, sah er das für sich Unausweichliche kommen.
Ich habe tolle Ärzte, tolle Therapeuten, die Familie, meine Freunde, alle ziehen mit, ist bewundernswert, ja. Aber am Ende muss ich mit der Krankheit umgehen, solange wie es geht.
Gestern musste er gehen, im Alter von nur 60 Jahren. Kaum einer hat den Politikbetrieb in Sachsen-Anhalt seit 1990 so mitgeprägt wie der Mansfelder. Der gelernte Elektroingenieur aus dem Mansfeld-Kombinat wurde der Strippenzieher der SPD im Land. Er arbeitete sich im Laufe der Jahre hoch zum Finanzminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten und kritisierte den eigenen Laden auch mit klaren Worten, wenn der an den selbstgesteckten Sparzielen vorbeischrammte.
Eine Regierung, die das nicht stemmt, wird über kurz oder lang auch hinterfragt werden. Wer das nicht schafft, der hat auch keinen Anspruch, das dann weiterzumachen.
Wenn ihm etwas zu langsam, zu behäbig ging, konnte Bullerjan schon mal aus der Haut fahren. Aus seinem Umfeld im Ministerium hieß es dann gelegentlich, der Mansfelder Vulkan sei wieder aktiv gewesen. Bullerjan, das war Kumpel, Arbeitstier, Sturkopf, der sich und seinen engsten Mitarbeitern einiges abverlangte. Allerdings immer getrieben von der Idee, Sachsen-Anhalt finanziell und generell auf einen guten Kurs zu bringen.
Ich möchte, das ist auch eine Chance für diese Regierung, dass wir Politik aus einem Guss anbieten, ohne dass wir uns, glaube ich, den Vorwurf aussetzen, wir würden mit einem Rasenmäher oder mit einer Axt hier irgendwie sanieren. Dann ist eine Regierung in der Lage, glaube ich, mit den Rahmenbedingungen ohne neue Schulden gänzlich auszukommen. Und da würde ich gerne hinkommen.
Seit seinem Abschied aus der aktiven Politik im Jahr 2016 war Jens Bullerjan als Berater und Buchautor unterwegs.
Ronald Neuschulz erinnerte an Jens Bullerjan, den früheren Finanzminister von Sachsen-Anhalt, der im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Über den, um den es jetzt geht, da sind schon viele Nachrufe geschrieben und auch gesendet worden. Und dabei starb der Mann im Alter von 27 Jahren bereits 1970. Die Rede ist von Jimi Hendrix, dem Gitarrengott, wie er auch genannt wurde, weil sein Stil, einer E-Gitarre Töne zu entlocken, manchmal sehr unkonventionell war. Depressionen und Drogenkonsum bescherten ihm ein kurzes, aber ruhmreiches Leben als Musiker. Der Mann wäre heute 80 Jahre alt geworden und vielleicht hätten wir dann noch mehr Variationen der US-Nationalhymne bekommen.
Schrabbeln, verzerren, provozieren. Dieser Gitarrensound ist legendär. Die US-Hymne, die Hendrix 1969 beim Woodstock Festival spielte und damit zeigte, wie kreativ er mit der E-Gitarre umgehen konnte. Die er nicht nur mit den Händen, sondern auch zum Teil mit den Zähnen bearbeitete. Der 1942 in Seattle geborene Jimi Hendrix stammte aus ärmlichen und schwierigen Familienverhältnissen. Der Wunsch, Musiker zu werden, dabei auch ein Fluchtpunkt. Nachdem er sich als begleitender Gitarrist verdingt hatte, ging er nach London. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Mitch Mitchell und dem Bassisten Noel Redding gründete er die Band The Jimi Hendrix Experience. Die erste Single, Hey Joe, gleich ein Hit. Hey Joe, where you going now? Viele bezeichnen Hendrix auch heute noch als den Gitarrengott, auch weil sein Spiel wegweisend für viele andere Gitarristen sein sollte. Er selbst fand den Titel zu schwer, sagte er in seinem letzten Interview.
King Guitar, no, that's a bit heavy.
Er möge es überhaupt nicht in eine Ecke gestellt zu werden, denn er wolle auch nicht nur der Gitarrenspieler sein oder der Songschreiber.
I just hate to be in one corner. I'd hate to be put as only a guitar player, either only as a songwriter.
Jimi Hendrix Karriere dauerte eigentlich nur wenige Jahre, von 1966 bis 1970. In dieser Zeit schaffte er es, viele einprägsame Welthits zu veröffentlichen, wie Purple Haze, The Wind Cries Mary oder die Coverversion von Bob Dylans All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Der Aufstieg zum Weltstar brachte viele negative Seiten mit sich, zum Beispiel Alkohol- und Drogenmissbrauch. 1970 starb Hendrix mit nur 27 Jahren in London. Als Todesursache wurde Ersticken festgestellt, vermutlich weil er zuvor zu viel Wein und Medikamente zu sich genommen hatte. Die Faszination an seiner Person ist seither nie verschwunden. Auch deswegen reißen sich Fans immer wieder um neue Aufnahmen von ihm. In diesem November erschien ein vollständiger Mitschnitt eines legendären Konzerts im Forum in Inglewood, einem Stadtteil von Los Angeles. Das Konzert am 26. April 1969 war eigentlich geprägt von großen Spannungen zwischen den Zuschauern und auch der Polizei, die sich vor der Bühne von Hendrix positioniert hatte. Beobachter sagen, Hendrix und seine Musik hätten es damals geschafft, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Zu hören ist auf den Aufnahmen unter anderem eine Version von Foxy Lady.
Katharina Wilhelm zum 80. Geburtstag von Jimi Hendrix. Mit dem Ausblick und Benedikt Kaninski.
Ja, bisher ist es ein Tag der Überraschungen bei der Weltmeisterschaft in Katar. Davon könnte auch das deutsche Team profitieren, denn die Ausgangslage für die deutsche Mannschaft hat sich vor dem Spiel heute Abend gegen Spanien etwas verbessert. Costa Rica schlug nämlich Japan, völlig überraschend heute mit 1:0. Armin Lehmann mit den Einzelheiten.
Es war ein zäher Kick mit einer dann dramatischen Schlussphase. 0:7 hatte Costa Rica gegen Spanien verloren. Doch gegen Japan stand die Defensive weitestgehend stabil. Und es reichte den Mittelamerikanern ein einziger Torschuss zum Sieg. Keisha Fuller traf in der 81. Minute mit einem haltbar scheinenden Schuss in den linken Torwinkel. Japan enttäuschte komplett. 0 Torschüsse in der ersten Halbzeit, nur wenige Chancen im zweiten Durchgang. Die glänzende Ausgangsposition haben die Blue Samurai verspielt. Costa Rica hingegen hat nun wieder alle Chancen aufs Achtelfinale. Torschütze Fuller blickte schon voraus auf das möglicherweise entscheidende Spiel gegen Deutschland am Donnerstagabend.
Das wird schwieriger als heute und auch schwieriger als gegen Spanien. Aber wir vertrauen uns und wir vertrauen Gott, dass wir das schaffen werden.
Durch den Sieg Costa Ricas kann sich die DFB-Elf im Spiel gegen Spanien sogar eine Niederlage erlauben und wäre trotzdem noch nicht ausgeschieden.
Am Nachmittag war dann auch Turnier mit Favorit Belgien gegen Marokko gefordert. Nach der 0:2-Niederlage müssen die Belgier jetzt sogar um den Einzug ins Achtelfinale bangen. André Siems mit den Informationen zum Spiel.
Ganz lange Gesichter bei den Belgiern, die in diesem Spiel sehr viel schuldig geblieben sind. Marokko hat die erste Halbzeit abgeschenkt, überließ Belgien das Spiel. Die Mannschaft von Roberto Martinez war aber im Abschluss zu schwach. In der zweiten Hälfte wurde Marokko dann stärker, taute richtig auf, unterstützt von den Fans, die das Stadion fest in ihrer Hand hatten. Eine gute Viertelstunde vor Schluss schoss der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Sabiri das 1:0 für Marokko. In der Nachspielzeit erhöhte Abouchlal auf 2:0 nach einem Konter. Belgien hatte keine spielerischen Ideen mehr und verliert gegen Marokko überraschend mit 0:2.
Über die verbesserte Ausgangslage für das deutsche Team heute haben wir schon gesprochen, auch bei einer Niederlage gegen Spanien. Heute Abend ist Deutschland noch nicht sicher ausgeschieden. DFB-Direktor Oliver Bierhoff warnt vor dem Spiel aber vor Rechenspielen.
Das ändert ein bisschen die Situation, aber ich warne davor, jetzt Berechnungen in dem Sinne zu machen, dass man irgendwie im Spiel dann überlegt, man kann noch so durchrutschen. Wir wollen natürlich gegen Spanien weiter gewinnen. Wir wollen es selber in der Hand haben. Das ist enorm wichtig und deswegen spielt das eine Rolle, aber sicherlich nicht die entscheidende. Das heißt, jedes Spiel ist ein Finale von jetzt ab. Das ist eigentlich bei einer WM so, hoher Fokus. Und wenn wir das erfolgreich machen, kann das natürlich für den deutschen Fußball wirklich einen Schub geben.
Und aktuell läuft das Spiel von Kroatien gegen Kanada. Kroatien ist als leichter Favorit in dieses Spiel gegangen. Aktuell steht es kurz vor der Schlussphase 2:1 für die Kroaten. Julia Metzner mit den Einzelheiten.
Das war es dann wohl für die Kanadier. Klar sind wir erst in der 78. Minute, aber der Weg ist so lang, zumindest noch ein Unentschieden zu schaffen. 3:1 führt ja Kroatien inzwischen nach dem Doppelpack von André Kramaric. Und die Kroaten sind nicht müde geworden und kommen jetzt schon wieder über die linke Seite. Da ist Ivan Perisic für mich der Mann des Matches, an allen Toren beteiligt, ist schon wieder in Richtung linker Strafraumgrenze unterwegs. Der Mann mit einem, zwei Übersteiger und mit der Flanke in die Mitte, Abpraller vom Pfosten, Nachschuss und da ist Bojan unten, klärt nochmal. Ja, ich hab's gesagt, es wird nicht einfacher für die Kanadier. Die kommen jetzt aber auch nochmal mit Buchanan, mit großen Schritten geht er rein in die Hälfte der Kroaten, nimmt Hoylett mit der Flanke auf Fonso, dauert zu lange, zurück, bleibt beim 2:1.
Und vom Fußball gehen wir weiter in den Wintersport. Der Weltcup-Auftakt der Bobfahrer ist aus deutscher Sicht mehr als gelungen gelaufen. Francesco Friedrich holte heute den Doppelsieg und machte genau da weiter, wo er bisher aufgehört hat. Susanne Böttcher mit den Einzelheiten.
Der Doppel-Olympiasieger fuhr mit seinen Anschiebern Alexander Schüller, Thorsten Magis und Candy Bauer 0,42 Sekunden vor dem Briten Brad Hall ins Ziel. Rang 3 sicherte sich Lokalmatador Taylor Austin. Felix Lochner verpasste nach einigen Fehlern das Podium, wurde Sechster. Bei den Frauen legte auch Kim Kalicki einen erfolgreichen Auftakt hin. Die Vize-Weltmeisterin war mit Anschieberin Annabel Galander im zweiten Lauf noch an die Spitze vorgefahren. Olympiasiegerin Laura Nolte verpasste nach ihrem Sturz im Monobob am Vortag als Vierte das Podest.
Und soweit die Lage im Sport aktuell. Mehr Informationen dann heute Abend in Sport am Sonntag.
Danke, Benedikt Kaninski. Das waren die Informationen am Abend für heute mit Jochen Fischer. Schönen Abend noch.